Ja, liebe Gemeinde, Heilsames in diesen Zeiten, das ist die Gottesdienstreihe, die uns nun schon in der vierten Woche begleitet. Heilsames in diesen Zeiten. Heute habe ich überschrieben mit heilsame Wut, heilsame Klage. Und ich wusste schon vor einigen Wochen, worüber ich heute predigen werde. Und dennoch habe ich nach dem Donnerstag nochmal neue Worte finden müssen für diese Predigt. Ist Wut heilsam? Ist Klagen heilsam? Ich möchte tatsächlich heute diese These aufstellen. Und Susanne hat gerade schon einiges dazu gesagt, warum sie heilsam sein kann. Und darum soll es heute gehen. Ich wünsche uns, dass wir einen Raum haben, in dem wir Gott unsere Wut und einen Raum haben, in dem wir uns mit der Klage an Gott richten können, dass wir den Mut zur Wut haben. Heute brauche ich das noch mehr, diesen Ort für die Klage und für den Wut. Heute brauche ich das noch mehr als vor einer Woche. Ein Ort für all die Dinge, die in mir sind und für die ich nicht immer auch eine Sprache habe. Das macht man nicht. Wir haben gerade uns hineinversetzt in den kleinen Jungen, in das kleine Kind. Wir haben uns zurückerinnert. Das macht man nicht. Wir haben das schon gehört. Bringt man den Kindern schon ganz früh bei, wenn sie ganz klein sind. Wir konditionieren Menschen darauf, kleine Menschen und uns selbst, dass wir uns im Griff haben sollten. Und ja, das hat große Vorteile für unsere Gesellschaft, wenn Menschen sich im Griff haben. Wir erleben gerade, dass Wut auch sehr zerstörerisch sein kann. Wir erleben das nicht nur durch den Krieg, wir erleben das in unserer Gesellschaft auch in den letzten Monaten, dieses Aufgestachelte und dieses Empörtwerden und dass es auch etwas ist, was eine zerstörerische Kraft hat. Dass sie eine Kraft entwickelt, die Menschen in Rage bringt, während vielleicht alle anderen immer leiser und immer kleiner werden und den Mund halten und sich zurückziehen. Vielleicht kennt ihr das ja. Dabei wäre doch eventuell unsererseits die eigene Wut eine heilsame, klärende Wut, die etwas in sich trägt, was eine Kraft hat zur Veränderung. Wut hat Kraft. Gott etwas beklagen, ihm meine Wut zeigen, meine Traurigkeiten, das ist etwas unfassbar Wichtiges für unseren Glauben. Klagen, Wut kann gut tun. Klagen bedeutet nämlich, dass wir noch mit Gott reden, dass wir mit ihm noch im Gespräch sind, in Beziehung. Wenn wir Zerbruch erleben beispielsweise, dann bedeutet das manchmal als innere Konsequenz, dass wir uns innerlich von Gott verabschieden oder dass wir uns auch innerlich von Gemeinschaften verabschieden, dass wir uns zurückziehen. Und ich habe das immer wieder bei Menschen erfahren, die genau diese Konsequenz aus dem Zerbruch in ihrem eigenen Leben gezogen haben. Leider. Vielleicht, weil wir nie gelernt haben, dass auch unsere Wut und der Schmerz, unsere Klagen bei Gott einen Platz haben. Wir brauchen einen Raum dafür und nicht ständig diese inneren Eltern, die uns sagen, das macht man aber nicht. Ihr Lieben, Gott die Wahrheit zuzumuten über das, was du denkst und über das, was du fühlst, das ist ein hohes Maß an Freundschaft und Zugehörigkeit zu Gott, wenn wir das wagen, wenn wir uns ihm zumuten. Und Rückzug im Leid, Rückzug, wenn wir schlimme Dinge erlebt haben, ist eine sehr natürliche Reflexion oder ein natürlicher Reflex. Vielleicht, weil man uns das beigebracht hat. Vielleicht tatsächlich, weil der innere Mechanismus schon darauf trainiert ist. Mit unserem Schmerz und unserer Wut wollen wir uns den anderen nicht zumuten. Warum eigentlich nicht? Warum denn nicht? Meiner inneren Klage Gott gegenüber eine Stimme geben und meine Stimme auch erheben, wenn nötig. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, ganz ehrlich, findet dort die Klage und die Wut ganz viel Raum. Menschen, die mit ihrem Schmerz öffentlich umgegangen sind und diesen Schmerz Gott gebracht haben. Wir erfahren, dass Schweigen in der Bibel nicht die Lösung ist. Da ist zum Beispiel Hiob, der Gott für sein Leid verantwortlich macht und ihn anklagt und mit ihm ins Gespräch geht, der mit ihm diskutiert und Gott, der mit ihm in die Diskussion eingestiegen ist, der sich dieses gefallen lässt und mit ihm weiterspricht. Oder David, dessen Leben komplett in eine andere Richtung ging, als Gott es ihm versprochen hatte. Auch er findet Worte der Klage und richtet sie an Gott. Oder die vielen anderen Beter der Psalmen, dem großen Gebetsbuch der Bibel, die überhaupt gar kein Blatt vor den Mund nehmen, sondern die sagen, was Sache ist. Menschen mit einem unglaublichen, großen Zutrauen, dass Gott ihre Klage aushält. Dass Gott das aushält, die Schreie, die Todesängste, die Wut. Menschen, die sich regelrecht an Gott abgearbeitet haben mit ihren Gebeten und mit ihren Schreien. Und eine Bibel, die so Gott beschreibt, dass er sich das gefallen lässt, dass man so mit ihm reden kann und reden darf und zwischendurch in seinem Leben genauso mit ihm reden sollte. Ob Gott wohl mitklagt, mitweint, wenn er uns so sieht? Ich muss an Jesus denken. Ich sehe ihn vor mir, wie er da hängt, an ein Holz geschlagen. Und ich höre diesen unerschütterlichsten Schrei, den ein Mensch jemals schreien kann. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ob Gott mitklagt und mitweint? Ich denke an Jesus und weiß es. Ja, Gott klagt mit. Und er weint meine Tränen mit und er seufzt mit unserer Welt. Ich lese den Psalm 142. Hilferuf in schwerer Bedrängnis, so ist er überschrieben. Eine Unterweisung Davids, als er in der Höhle war, ein Gebet. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme, ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Sie legen mir Schlingen auf dem Wege, den ich gehe. Schau zur Rechten und sieh, da will niemand mich mehr kennen. Ich kann nicht entfliehen. Niemand nimmt sich meiner an. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Liebe Gemeinde, Klage gibt uns Heimat und Klage gibt uns eine Stimme. Da, wo uns sonst die Worte fehlen, da, wo uns die Worte im Halse stecken bleiben, kommen wir zur Stimme. Die Bibel, vor allem das Alte Testament, hat einen reichen Schatz an Klageworten. Und wir sollten sie uns zu manchen Zeiten zu Herzen nehmen und sie lesen, sie laut vorlesen, wenn wir keine eigenen Worte haben. Obwohl unsere christliche Tradition damit ihre Schwierigkeiten hatte, diese Psalmen tatsächlich auch mitzubeten, sie rauszuschreien. Und vielleicht geht es euch ja auch so. Wo zeigst du deine Wut? Wo hast du einen Raum für dich, wo du zum Beispiel auch mit deinen Niederlagen umgehen kannst, wo du sie zugeben kannst in deinem Leben? Wo kann ich meine Hilflosigkeit aushalten? Gibt es so einen Raum, einen Ort für mich? Die Zensur des Schweigens, ihr Lieben, hat einen ganz schön hohen Preis. Und dieser Preis, der richtet sich ganz oft gegen uns selbst. Wenn wir leiser werden, dann werden die mächtigen und die bösen Stimmen immer lauter. Wenn die Klagenden, die Fragenden, die zornenden Schreie an die Adresse Gottes, wenn die ausfallen, wenn das dramatische Ringen mit Gott, um Gott in der Erschütterung, in der Zerbrechlichkeit unseres Lebens keine Sprache mehr findet, dann wird Gott lebensfern und dann gewinnen die anderen Kräfte in dieser Welt. Dann verliert er an Relevanz und an Resonanz in unserem Leben. Dann bleiben wir alleine in unserem Schmerz. Dann bleiben wir alleine mit der Angst, mit der Verzweiflung Und allein auch mit der Gewalt, die da in uns tobt. Wenn das Unrecht, was uns zum Beispiel geschieht oder was in dieser Welt geschieht, nicht ausgesprochen wird, wenn die Gewalt nicht genannt wird, dann bleibt alles ganz alleine in uns und bei uns. Und es bleibt dann auch nur bei unseren eigenen Lösungen. David, der diesen Psalm geschrieben hat, den wir gehört haben, das war ja eigentlich ein Mann der Taten. Viele von euch kennen die Geschichten von David. Und ich stelle mir ihn vor als jemand, der nicht lange fackelte, sondern der eingriff und der wusste, was zu tun ist. Es war nicht seine Art, seine Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten. Aber jetzt, in dieser Situation, die uns da überliefert ist, ist es anders. Jetzt hat er sich in ein Loch, in einem Stein, in eine Höhle vergraben, verkrochen, in eine alte, kalte Höhle, weil er keinen Ausweg mehr sah, weil er nicht wusste, wie es weitergeht. Wie soll es weitergehen? Kaum jemand, der noch auf seiner Seite stand. Keiner kämpfte für ihn, niemand, der für ihn seine Stimme erhob, gegen die Leute, die ihm die Fallen gestellt haben. Niemand, der anklagte, niemand, der die Unterdrücker bekämpfen wollte. Er stand in dieser Höhle und ballte seine Fäuste und schrie zu Gott. Und es hallte, ich stelle mir das so vor, dass es in dieser Höhle hallte und laut wurde. Seine zornigen, wütenden, ohnmächtigen Worte schrie David alle gegen Gott. Ihm entgegen, seine Vorwürfe, seine Einsamkeit, seine Klage. David protestierte. Tu etwas, Gott, hilf. Wie soll es denn weitergehen? Wo ist der Ausweg? Wie kommen wir hier wieder raus? Dann wird uns die Geschichte an anderer Stelle erzählt, dass Saul ja später in die Höhle kam. David und seine Leute versteckten sich. Der perfekte Zeitpunkt, um Rache walten zu lassen. Jetzt könnte David etwas tun. Er könnte seine Wut gegen den richten, der es wirklich verdient hat. Jetzt haben wir ihn. Und alle dachten, er würde sich rächen. Du liest diese Geschichten und du denkst, tu etwas. Er wird sich rächen. Die Gelegenheit war da. David schnitt nur einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Die Rache sollte nicht in seinen Händen liegen. Die Klage findet sich nicht ab mit dem, wie es ist. Die Klage legt nicht tatenlos die Hände in den Schoß. Auch wenn man das meinen könnte, sie tut es nicht. Angesichts unüberwindbarer Not und angesichts großen Leides, was wir selbst kaum aushalten können oder sogar aussprechen können, angesichts von Menschen Unmöglichen, wendet sich die Klage an Gott. Und damit reißt sie einen Horizont auf, der unabhängig und weit über unsere eigenen Möglichkeiten hinausgeht. Klagen gibt Heimat. Klagen gibt uns eine Stimme. Klagen hält unsere Hoffnung lebendig. Ich habe ein Bild mitgebracht, ein ganz bekanntes Bild, die westliche Mauer von Jerusalem. David hat ja damals diesen Ort genommen, nachdem er schließlich irgendwann dann doch König geworden ist. Sein Sohn Salomo baute hier den Tempel, das Heiligtum von Jüdinnen und Juden. Der Tempel wurde zerstört, immer wieder über die Jahrhunderte, wieder aufgebaut und schließlich 70 nach Christus wieder niedergebrannt, komplett bis auf die westliche Mauer. Die jüdischen Gelehrten begannen dann zu sagen, dies ist die westliche Mauer des Tempels, die niemals zerstört wird, solange die Anwesenheit Gottes bei uns ist. Und im Mittelalter erhielt dann diese Mauer einen anderen Namen, die Klagemauer. Ein Zusatzname, denn man konnte Jüdinnen und Juden dort beobachten, wie sie um die Zerstörung ihres Heiligtums trauerten, wie sie es beklagten. Klagemauer ist der heiligste Ort des Judentums. An dieser Ruine kommen täglich Gläubige zum Beten zusammen und auch Menschen, die nicht gläubig sind und trotzdem beten. Sie kommen dorthin, sie stecken in diese Mauer kleine Gebetsnotizen hinein. Nur für Gott. Ich habe von einem Mann gelesen, der seit 50 Jahren jeden Tag dorthin kommt, um zu beten. Und eine Journalistin fragte ihn irgendwann mal, Sie kommen jetzt seit 50 Jahren hierher. Wofür beten Sie denn? Und er sagte, ich bete für den Frieden zwischen Israelis und den Arabern. Und die Frau sagte dann ganz beeindruckt zu ihm, und wie ist das so, 50 Jahre beten für Frieden? Und der Mann sagte, manchmal habe ich das Gefühl, ich würde gegen eine Wand beten und reden. Ich rede nur gegen eine Wand. Das sagte er, drehte sich um und ging wieder beten. Trotzige Hoffnung. Und es treibt so viele Menschen dort an diese Mauer mit ihrer trotzigen Hoffnung. Immer wieder. Und gerade so viele Menschen weltweit, die halbe Welt betet gerade um Frieden. Alle beten mit trotziger Hoffnung. Friedensgebete, Wutgebete, Hoffnungsgebete. Trotzig schmeißen wir es an den Himmel Gott entgegen. Herr Gott, tu doch was. Wie kann das denn sein? Schon wieder Krieg, schon wieder ein Mann, der seinen eigenen Wahn nicht im Griff hat. Herr Gott, wir beten. Wie kann das sein, dass unsere Demokratie immer wieder so gefährdet ist? Wir sind es leid, wütend. Das ist eines der Worte, die in der Corona-Zeit entstanden ist. Eine Wortschöpfung. Wir sind wütend. Ach ja, und Corona gibt es ja auch noch. Krieg in Europa. Ach ja, und die Krankheiten von Menschen, von den Einzelnen, die gibt es ja auch noch. Eine Freundin, die gerade an einem Karzinom operiert wird, schon wieder noch aggressiver. Eine Freundin, deren Ehe gerade zerbricht, die keine Kraft mehr hat. Da sind die großen Katastrophen in dieser Welt und die kleinen großen Katastrophen des persönlichen Lebens. Herr Gott, tu doch was. Was ist denn jetzt mit Frieden auf Erden? Was ist denn jetzt mit der Liebe, die alles überwindet? Ich schmeiße meine Klage gegen die Mauer, meine Gebete. Bist du denn noch da, Gott? Warum kann sich diese Welt nicht wandeln, frage ich in meiner Wut. Warum ist es nicht möglich? Warum ist das Böse immer noch so unfassbar verführerisch? Warum? Was soll das denn? Die Wut kocht in uns hoch, in den letzten Tagen, in vielen von uns. Die Diplomatie wurde verarscht. Unsere Gebete wurden an der Nase herumgeführt. Wie reagiert man denn dann noch, wenn die Wut in mir kocht? Und ja, manchmal ist uns dann nach Zurückschlagen, nach Ausholen. Es muss doch einen Verantwortlichen geben. Gibt es oft. Da ist so viel Wut und so viel Klage. Wohin damit? Ich mag sie nicht gegen mich selbst richten. Das ist manchmal ihr Wesen, dass sie sich so sehr um sich selbst dreht, dass wir sie so runterschlucken und damit nur noch mehr Schaden anrichten. Der Mann an dieser Mauer ging 50 Jahre später immer noch an seine Klagemauer und betete. Was für eine unfassbar trotzige Hoffnung. Vielleicht hört Gott doch noch. Trotzige Hoffnung. Da lässt jemand was raus und nicht richtet das nicht gegen sich selbst. Wir beten gegen den Irrsinn dieser Welt, gegen den Irrsinn des Bösen, beten wir an. Ich würde gerne manchmal draufhauen, aber ich weiß doch, wenn ich die Geschichtsbücher, wenn ich da reinschaue, dass es genau das Gegenteil bewirkt. Es bringt das Schlimmste hervor und sonst nichts. Und ja, ich weiß auch, man darf nicht einfach zuschauen. Was tun? Es ist zum Verzweifeln. Was ist denn jetzt richtig? Man kann sich nur betend an Gott wenden und seine Klage an eine Adresse schicken. An eine Adresse, die die Macht hat, etwas in der Tiefe zu wandeln. Dieser Mann hatte die Erwartung, dass es nicht so bleibt, wie es ist, 50 Jahre lang. Obwohl er Tag für Tag vor einer Ruine steht, vor der Ruine seines Heiligtums steht er und betet, vor dem Zerbruch. Steht er. Die Sehnsucht nach Hoffnung, nach Lebendigkeit, nach neuer Lebenskraft, nach Frieden, nach Perspektive, mitten in der Verwüstung. Was für ein Bild. Im Angesicht der Zerstörung des Heiligtums stehen sie und beten. die Klagemauer. Man könnte auch sagen, ach, das sind doch nur noch ein paar Steine, die letzten Reste, Überreste von einem einst so beeindruckenden Tempel. Zerstört, betrauert, fast ganz weg, nur noch ein Bruchstück vom Ganzen. Aber ihr Lieben, die Bruchstücke erzählen nicht nur von dem, was fehlt. Sie erzählen auch von dem, was noch kommt. Die restlichen Steine und die Zettelchen in den Ritzen, die weisen über sich selbst hinaus. Es gibt Hoffnung. Es gibt immer noch Hoffnung in dieser Welt. Mitten in diesen Ruinen taucht die Zusage Gottes wieder auf. Ich werde nicht von dir weichen. Ich bin dein Zufluchtsort, dein Teil im Land der Lebendigen, deine Verbindung zur Lebendigkeit. Ich bin da. Gott gibt uns Raum zum Klagen, damit wir ehrlich werden und damit wir heil werden. Ja, Klagen ist heilsam. Unsere Wut kann heilsam werden in Gott. In Gott meint nicht, er deckelt sie zu. Nicht missverstehen. Ganz im Gegenteil. Aus Wut kann sogar Berufung werden. Wenn ich dem auf den Grund gehe, was mich so wütend macht, dann kann daraus immer auch etwas Schöpferisches entstehen. Nicht zulassen, dass mir alles egal wird, sondern Strategien entwickeln, die etwas bewirken in meinem Leben und in dieser Welt. Liebe Gemeinde, vielleicht ist die größte Herausforderung, dass wir einander den Raum geben, auch in unserer Gemeinschaft, den Gott uns gibt, dass wir klagen dürfen. Und ich möchte uns einladen, ganz bewusst in diesen Tagen zu klagen. Ich lade uns ein, die Wut in uns ernst zu nehmen und sie wahrzunehmen, ihr auf den Grund zu gehen. Ja, wir beten auch um Frieden. Wir beten um Versöhnung. Wir beten gemeinsam mit der ganzen halben Welt, beten wir um Frieden. Aber es ist auch Zeit zur Klage. Gott zu fragen, warum und wie lange noch. Uns zu fragen, warum und wie lange noch. Menschenskind, warum lernen wir nichts? Ich will meine Wut wahrnehmen und ernst nehmen. Wenn ich das nicht tue, dann findet sie einen anderen Weg. Und vielleicht dann einen, den ich nicht unter Kontrolle habe. Kann man ja überall sehen. Meine Klage soll eine Adresse haben. Meine Klage hat einen Ort in Gott. Die Wut, der Schmerz haben einen Platz. Draußen vor den Toren Jerusalems, da pilger ich. Dort pilger ich hin. Mit all den Schmerzen gehe ich zum Geigenberg. All dem Haufen der Gefühle, die ich in mir mittrage, die nehme ich mit und ich gehe auf diesen Berg. Und mit mir gehen viele dort auf diesen Berg. Gerade in diesen Tagen. Menschen, die weinen und die klagen, die wütend sind, die keinen Bock haben auf diese bloße Ohnmacht in uns Menschen. Ich suche den Gott am Kreuz, den Schmerzensmann. Ich bringe ihm meine Klagen und die Tränen, das Ach und Je dieser Welt. Dort am Kreuz bringe ich es dem klagenden Gott, der Gerechte, leidend, sterbend für seine Welt. Ich bringe ihm alles, ich lege es ihm zu Füßen. Du bist mein Ort, Jesus, an diesem Kreuz. Hier findet mein Schmerz einen Ort. Ich schmeiß dir alles hin, damit ich nicht die Hoffnung und die Liebe hinschmeißen muss. Deshalb schmeiß ich dir alles hin. Nimm es mit in deinen Tod und verwandle es. Du weichst nicht aus, du nimmst es auf dich. Sterbender, lebendiger, auferstandener Gott. Amen.